Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute haben wir uns mal ein Vergabethema überlegt, das jetzt gar nicht so sehr die Vergabe selbst, also das Vergabeverfahren selbst betrifft, sondern eher das, was manchmal danach oder bereits währenddessen passieren kann, nämlich dann, wenn ich eine europaweite Vergabe durchführe. Sie kennen das vielleicht auch, man hat vor europaweiten Vergaben oftmals ja so ein bisschen Angst, weil es da diesen ganz schlimmen Begriff des Vergabestopps gibt und man auch den Begriff der Vergabekammer gerne mal zitiert, weil man weiß, dass eben überschwellige Vergaben im Zweifel vor Gericht landen können oder zumindest von der Vergabekammer und dort eingefroren oder gestoppt werden können. Und wir wollen heute mal ganz allgemein darüber sprechen, was da eigentlich genau passiert und was eigentlich der Grund dieser Angst ist. Vielleicht kann man auch mal darüber sprechen, ob diese Angst überhaupt so begründet ist. Wie oft kommt sowas vor und wie kann ich aus einem Vergabestopp vielleicht wieder rauskommen? Also all diese Themen wollen wir heute mal ein bisschen streifen und ich frage jetzt gleich mal in die Runde an euch, habt ihr denn überhaupt schon mal ein solches Verfahren erlebt, eine Rüge und dann am Ende Vergabekammerverfahren mit einem Vergabestopp?
Also ich sage es jetzt mal vorsichtig, optimistisch auf deine erste Frage erlebt, ja selbstverständlich. Weil das, glaube ich, passiert immer mal, wo Vergabeverfahren laufen, läuft auch mal was nicht zur Zufriedenheit eines dann unterlegenen Bieters. Da ist vielleicht auch nicht jeder ein guter Verlierer, sondern möchte, ist ja auch völlig legitim, hier den Rechtsstreit in Anspruch nehmen und glaubt sich falsch rechtswidrig behandelt und strebt ein Verfahren vor der Vergabekammer an. Und dann ist es eigentlich ein leider ziemlicher Automatismus nach dem GWB, der 169, der ja in dem Abschnitt über das Verfahren vor den Vergabekammern liegt, sagt ja im Absatz 1 sehr deutlich, ab dem Moment, wo die Vergabekammer den Auftraggeber, also die Vergabestelle, informiert, dass ein Nachprüfungsantrag vorliegt, darf der erstmal den Zuschlag nicht mehr erteilen. Bis zur Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist, also wenn vielleicht der Bieter dann mit der Entscheidung immer noch nicht einverstanden ist, die zweite Instanz bei Gericht. Und klar, das kommt vor, das begegnet uns immer wieder, aber zum Glück selten. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thorsten, ich würde jetzt mal sagen, die Verfahren, die wir trotz der vielen Vergaben der Bauämter, für die wir zuständig sind, erleben, die lassen sich leicht an einer Hand abzählen, also im Jahr, glücklicherweise.
Ja, kann ich genauso bestätigen. Also es ist etwas, was bei uns schon immer wieder vorkommt. Also es ist auch so, dass die jeweiligen Vorsitzenden der Vergabekammer uns, denke ich, kennen, da man ja regelmäßig da ist. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt tagtäglich dort ein- und ausgehen. Denn es ist schon so, dass die meisten EU-Vergaben tatsächlich dann ohne Nachprüfungsverfahren auskommen. Klar ist natürlich, wenn es Nachprüfungsverfahren gibt, dann ist es für die jeweiligen Verfahren, sage ich mal, in zeitlicher Hinsicht immer eine starke Belastung. Und es ist halt einfach ja Ausfluss unseres Rechtsstaates, dass diese Möglichkeit da ist. Für die Vergabestellen manchmal nicht ganz angenehm, dass es dann viel Zeit kostet, aber ja eigentlich auch alternativlos, dass Bieter die Möglichkeit haben, dann auch ihre Rechte durchzusetzen. Vielleicht, weil du gesagt hast, es gibt immer wieder jemanden, der unzufrieden ist. Ich glaube, gerade im Vergaberecht ist die Gefahr da besonders groß, dass jemand unzufrieden ist. Denn wie ist denn die Ausgangssituation? Wir haben meistens genau eine Leistung, die wollen wir vergeben. Wir treffen auf einem Markt, in dem einer, zwei, drei, vier, fünf diese Leistung haben wollen. Und am Ende kann sie genau einer bekommen. Und natürlich wird nur einer glücklich sein, der den Zuschlag bekommt, weil der zweite Platz ist der erste Verlierer. Und als Vergabestelle steht man natürlich zwischen den Stühlen. Wenn der eine meint, der Konkurrent müsste raus, der kann es eigentlich gar nicht, dann wird der sich beschweren, wenn der eine Rüge erhebt und man geht dieser Rüge nach und sagt, ja, ist was dran, wir nehmen den Konkurrenten raus, dann beschwert sich halt der. Das heißt, ich bin als Vergabestelle immer irgendwo dazwischen und im schlimmsten Fall ja, gehen alle gegen mich vor und dann muss ich es halt vor der Vergabekammer erklären. Das heißt, es ist ein Risiko, das dazugehört und das ich auch nicht ausschließen kann.
Man kann das alles nachlesen in Paragraph 160 des GWB. Da steht drin, wie so ein Nachprüfungsverfahren eigentlich beginnt. Da muss also ein Antrag gestellt werden. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein, so lautet dort der Absatz 1. Und ich kann mich da an einen Freitagnachmittag erinnern vor vielen, vielen Jahren. Ich war noch im Büro und damals ging noch das Faxgerät. Ich weiß nicht, ob man heute sowas noch hat, überhaupt ein Faxgerät. Und da ging wirklich so gegen 14 Uhr, 14:30 Uhr, Büro war schon mehr oder weniger fast ausgestorben, das Fax ein mit dem Hinweis, in dem Vergabeverfahren XY ist gerade eben bei der Vergabekammer ein Nachprüfungsantrag eingegangen und dann wurde man aufgefordert, erstmal nichts weiter in diesem Verfahren zu unternehmen. Ja, wie geht's dann in der Praxis weiter? Ich glaube, man merkt dann sehr schnell, wie wichtig eine vernünftige Vergabedokumentation ist. Denn die wird in der Regel, das war zumindest meine Erfahrung, dann sehr, sehr kurzfristig gleich mit angefordert. Das heißt, die Kammer wird erstmal prüfen, was ist da genau passiert. Und da glaube ich denke, könnt das bestätigen, ist derjenige schon mal vorne dabei, der so eine Dokumentation tatsächlich auch mitführt und tatsächlich zeitnah oder möglichst tagesaktuell auch erstellt. Ich kenne auch Fälle, wo mir berichtet wurde, man hätte dann eine Dokumentation mal eben schnell noch nachträglich mit unterschiedlichen Stiften oder wie auch immer so angefertigt, dass keiner merkt, dass das nachträglich erst passiert ist. Aber wenn man es parat hat, schickt man dann die Unterlagen zur Kammer. Und dann, ja, wie geht's dann weiter? Eigentlich wie vor Gericht, dann wird irgendwann terminiert. Habt ihr noch selbst irgendwie im Kopf, wie lang es dauert in der Regel, bis dann mal so ein Termin stattfindet?
Ich meine, ich muss es gar nicht im Kopf haben, ich muss es nur finden, wo es im GWB steht. Denn wenn ich mich recht erinnere, sagt das GWB, ihr korrigiert mich, weil ich die Stelle gerade nicht parat habe, 3 Monate. Und meiner Erfahrung nach sind 3 Monate schon sehr optimistisch. Und ich glaube, das ist ein reiner frommer Wunsch des Gesetzgebers, ein Appell an die Vergabekammern, doch bitte in 3 Monaten zu entscheiden, dass es nicht ganz so schlimm wird. In der Realität ist mir, glaube ich, selten ein Verfahren begegnet, das nur 3 Monate dauert. Thorsten, wie geht's dir da?
Ja, kann ich genauso bestätigen. Also, es dauert meistens länger, als man es sich wünscht als Vergabestelle. Die Vergabekammern haben ja regelmäßig auch nicht nur ein Verfahren. Das heißt, da wird dann gestaffelt terminiert. Es müssen beide Parteien angehört werden. Oft gibt es auch Beigeladene. Die müssen erstmal ermittelt werden. Dann werden die noch dazu gezogen. Dann werden die sich nochmal äußern. Ein, zwei Schriftsätze von beiden Seiten sind nicht ungewöhnlich. Und dann kommt eine mündliche Anhörung. Danach gibt es meistens auch noch mal ein paar Schriftsätze, also es zieht sich und die Kammer muss dann ja auch ihre Entscheidung noch verschriftlichen. Und deswegen ist es ja aus meiner Sicht praktisch der Regelfall, dass die Vergabekammer die Frist zur Entscheidung dann verlängert. Das muss sie machen formal, aber das ist auch, sage ich mal, ohne größten Begründungsaufwand möglich. Wenn die Vergabekammer darstellen kann, dass eine Entscheidung jetzt nicht früher geht, dann wird halt dieser Termin verschoben und dann dauert es. Also ich sage jetzt mal aus dem Stand raus, die 3 Monate sind schnell, 4 Monate, 5 Monate kann es dauern, 6 Monate wäre dann für eine Instanz schon sehr lange.
Ich muss nachbessern. Es sind nicht mal 3 Monate. Die 3 Monate habe ich in Erinnerung aus anderen Regelungen. Es sind tatsächlich nur 5 Wochen. 167 Absatz 1 Satz 1 GWB. Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist von 5 Wochen ab Eingang des Antrags. Und ein solches Verfahren habe ich tatsächlich in meiner gesamten Praxis nie erlebt.
Jetzt werden uns die Vergabekammern wahrscheinlich steinigen, dass wir von 3 Monaten per se ausgegangen sind, weil schneller erlebt man es eh nicht. Aber das soll an der Stelle jetzt gar keine Kritik sein, wenn da viel einprasselt. Wenngleich es natürlich für alle Seiten wünschenswert wäre, dass es schneller ginge, sicherlich auch für die Vergabekammern, weil wenn mehrere Verfahren parallel laufen, sich immer überall einarbeiten, wieder neu einsteigen, ist aufwendiger, als ein Verfahren dann einfach mal knackig durchziehen. Aber ja, da ist der Wunsch vielleicht Vater des Gedankens.
Naja, aber es ist ja vielleicht noch kein Drama, wenn ich ein Vergabekammerverfahren habe. Ich kann ja auch innerhalb des Verfahrens noch reagieren. Ich kann beispielsweise ja durchaus auch einen Antrag stellen, der gestattet zu bekommen, den Zuschlag zu erteilen, während das Verfahren läuft. Das ist, erscheint auf den ersten Blick vielleicht nicht die einfachste Methode, aber es ist doch eine Spielart, die der 169 GWB auch kennt. Wie sind da eure Erfahrungen?
Also meine zunehmend besser. Ich hätte vor ein, zwei Jahren noch gesagt, ja, eine Theorie gibt es das, kann man mal beantragen, aber am Schluss werden die Verfahren durchentschieden. Ich meine wahrzunehmen, dass zunehmend, jedenfalls in unseren Bereichen, Entscheidungen auch bereits auf dieser Basis fallen, dass eben entschieden wird, ich verlängere eine aufschiebende Wirkung, wenn wir dann vielleicht in sofortigen Beschwerde sind oder bereits bei der Vergabekammer. Ich erlaube vorgreiflich den Zuschlag, was ja dann ja praktisch eine Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung damit einhergeht. Weil wenn der Zuschlag erteilt ist, dann kann ich zwar noch klären, ob es rechtswidrig war, aber den Zuschlag bekommt der Konkurrent eben nicht mehr. Und ich glaube, dass die Vergabekammern davon zunehmend Gebrauch machen und damit das Vergabenachprüfungsverfahren noch mehr den Charakter so einer Art einstweiliger Rechtsschutz bekommt. Denn es ist ja ohnehin, sage ich mal, ein bisschen ein eigenes Verfahren für die Vergabekammer, denn es soll an sich ja schnell gehen. Denn im Regelfall hat der Auftraggeber ein ja, valides Beschaffungsinteresse, mal ganz dringend, mal noch dringender. Und es geht ja um öffentliche Auftraggeber, das heißt, es geht ja regelmäßig auch um Sachen, die für die Öffentlichkeit in irgendeiner Form wichtig sind. Da muss eine Schule fertig werden, ein Schwimmbad fertig werden, es müssen ja die sind wir nicht beim Baurecht, aber es werden die Busse vergeben, die dann die Kinder in die Schule bringen. Und da ist es halt keine Option, dass am ersten Schultag keiner da ist. Und entsprechend ist da oft auch ein ganz schöner Druck in den Verfahren. Also, um deine Frage vielleicht nochmal kurz zu beantworten, ja, ich glaube, diese Themen werden zunehmend wichtig.
Vielleicht nochmal was zur Rettung der Vergabekammern. Warum dauert es manchmal so lang? Warum kann sich das hinziehen? Wir haben auch, das ist ganz wichtig, glaube ich, in diesem Bereich eben eine Amtsermittlung. Das bedeutet, dass die Vergabekammer selbst erstmal entscheiden darf, wie viele Informationen sie braucht, was sie noch benötigt, um den Fall beurteilen zu können. Und wir alle kennen das ja, gerade vor den Vergabekammern landen jetzt normalerweise nicht die absolut einfachen, klaren Fälle. Da gibt es dann schon oft ganz merkwürdige Verästelungen. Und ich erinnere mich an Vergabekammerentscheidungen, die lesen sich wie ein kleiner Roman, sind auch von der Länge her oftmals nicht recht viel kürzer. Das sind schon sehr tiefgehende Begründungen, das sind sehr weitschweifende Erwägungen, die da oft getroffen werden müssen. Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum die Verfahren doch länger dauern manchmal eben, als man das jetzt vielleicht nach den Regelungen des GWB erwarten würde. Was ich noch anfügen würde, ist gerne Folgendes. Wenn dann so ein Vergabekammerverfahren mal abgeschlossen ist, dann kann es ja, ich habe das auch schon einmal erlebt, leider immer noch weitergehen. Also da muss man einfach nur im GWB ein bisschen weiter blättern. Da kommt dann der Abschnitt 3, der dann die Paragraphen 171 fortfolgende des GWB beinhaltet. Und da steht dann der Begriff sofortige Beschwerde drüber. Ich lese mal kurz den Absatz 1 vor von Paragraph 171. Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu. Und dann gibt es auch noch eine Notfrist von 2 Wochen, die da gewahrt werden muss. Das sagt uns dann der Paragraph 172. Ja, und dann landet man letzten Endes mit dem Verfahren tatsächlich vor einem Gericht. Wart ihr schon mal so weit, dass ihr da vor dem Gericht dann verhandeln musstet?
Ja, tatsächlich kann ich mich an einzelne Fälle erinnern. Das ist nicht der Regelfall, aber es passiert mitunter schon, dass man dann in die zweite Instanz zum Oberlandesgericht, also im Bundesbau, wo wir überwiegend tätig sind, zum OLG Düsseldorf gelangt oder in Bayern eben zum Bayerischen Obersten Landesgericht und dort die Entscheidung eben in der sofortigen Beschwerde nochmal überprüfen lässt oder eben einer solchen Überprüfung ausgesetzt ist, wenn man bei der Vergabekammer eigentlich Recht bekommen hat.
Ja, man kann vielleicht noch mal herausstellen, das ist eine Besonderheit, die es, glaube ich, in wenigen Rechtszweigen in dieser Form gibt, da die Vergabekammern ja bei den Regierungen angesiedelt sind. Also wenn wir jetzt in Bayern mal sind, Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken, die Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern. Und die sind natürlich im Verwaltungsrechtsweg noch drin. Und da ist es im Prinzip eigentlich nach deutschem Recht noch ja, ein Verwaltungsschritt, eine verwaltungsrechtliche Überprüfung. Die zweite Instanz ist dann tatsächlich die ordentliche Gerichtsbarkeit und in die springen wir dann. Europarechtlich ist es wieder interessant, denn auch die Vergabekammern können dann zum Beispiel beim EuGH vorlegen, weil sie in europäischer Hinsicht dann eben doch als Gerichte gelten. Also es ist eine sehr, sage ich mal, für Juristen dann durchaus ein spannendes Feld. Auch prozessual dadurch hochinteressant, weil die Zivilprozessregeln gelten natürlich dann nicht vor der VK, da ist man dann eher im Verwaltungsrecht mit den Regeln des GWB. Da muss man sich manchmal wirklich behelfen, was dann so ganz genau gilt. Und beim ja, beim OLG oder beim Bayerischen Obersten gelten halt dann die entsprechenden Regelungen, die in der ordentlichen Gerichtsbarkeit einschlägig sind. Das gibt durchaus auch spannende Unterschiede bei der Verfahrensführung dann.
So unangenehm das manchmal in der Praxis ist, wenn man vor der Vergabekammer oder am Ende eben sogar vor Gericht landet. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Regelungen tatsächlich ja dazu geeignet sind, einfach frische Impulse auch ins Vergaberecht reinzubringen. Man hört dann immer wieder von neuen Entscheidungen, von Entscheidungen einer Vergabekammer, die vielleicht irgendeinen bestimmten Aspekt ganz anders auslegt, als das bislang in der Praxis üblich war. Man liest von Gerichtsentscheidungen. Also ich glaube, die Rechtsfortbildung oder auch überhaupt die Beurteilung und die Bewertung des Vergaberechts ist eigentlich schon da immer im Mittelpunkt und man merkt halt, dass auch auf diese Weise da Schwung reinkommt und dass plötzlich durch eine Vergabekammerentscheidung manche Paragraphen, manche Regelungen, manche Vergabehandbucheinträge sogar verändert werden, weil sich dadurch einfach das Vergaberecht nicht statisch immer um sich selbst dreht, sondern halt auch fortentwickelt werden kann. Also wäre ein Aspekt, der durchaus auch positiv zu sehen ist, zumindest mal aus vergaberechtlicher Sicht, vielleicht auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht. Natürlich, in der Praxis wünscht man sich manchmal eher, das Verfahren nicht führen zu müssen, das ist klar. Habt ihr schon mal so Entscheidungen erlebt, wo ihr auch gedacht habt, also ist jetzt komisch, hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt vor Gericht mit dieser Sache so am Ende dann vielleicht sogar scheitere oder vielleicht sogar Erfolg habt damit? Ist das euch auch schon mal passiert?
Ich glaube, vor Überraschungen ist hier niemand sicher, gerade im Vergaberecht. Thorsten, du hast es ausgeführt, da ist sowieso von den Verfahren, die streitig sind, keins wie das andere. Das sind ja alles schon besondere Verfahren, wo man vielleicht besondere Vergabeformen gewählt hat, wo man sich besondere Zuschlagskriterien ausgedacht hat, wo man vielleicht mal gedacht hat, hier wäre ich innovativ und probiere was Neues aus. Und das ist etwas, wo sich schnell jemand ungerecht behandelt fühlt. Ich sag mal, bei einer einfachen öffentlichen Ausschreibung, bei einem offenen Verfahren, oberschwellig in der VOBA, mit reinem Zuschlagskriterium Preis für Fliesenlegerarbeiten, da beschwert sich niemand. Das wäre fernliegend. Da ist auch keine Vergabestelle so blauäugig auf eine Rüge hin, dass vielleicht fälschlicherweise ein Fabrikat vorgegeben wurde oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten, die passieren können, nicht abhilft. Also in das offene Messer rennt niemand. Die Verfahren, wo man landet, das sind die großen Verfahren. Mir ist es begegnet bei Architektenwettbewerben im Nachgang, im Vergabeverfahren, im Anschluss an den RPW-Wettbewerb. Klar, da sind die Big Player dabei, die sagen, so geht's nicht. Wo man sich vorher aber schon Gedanken gemacht hat, dass man das Ergebnis in eine Richtung steuert, nicht im unredlichen Sinne, sondern im qualitativen Sinne. Und dass man versucht hat, mit Kriterien das irgendwie festzumachen und dass man letztlich an der Ausfüllung von Kriterien Probleme hatte. Ich erinnere da beispielsweise nur an die Schulnotenrechtsprechung über die letzten, ja bald Jahrzehnte, die sich da immer wieder fortentwickelt und gewandelt hat. Das ist ein typisches Feld, wo ich glaube, die Vielzahl der Vergabekammern und auch der Vergabesenate lange gebraucht haben, um Klarheit zu produzieren. Darum sehe ich das vielleicht ein bisschen zwiespältiger als du, nicht ganz so vorteilhaft, weil die Vielfalt der Entscheidungen und auch die Qualität der Entscheidungen ist, ich sag mal, bundesweit sehr unterschiedlich. Und ich sage vielleicht noch etwas spitzer. Ich bin bei manchen Entscheidungen sehr froh, dass es weder das OLG Düsseldorf noch das Bayerische Oberste Landesgericht sie getroffen haben.
Ja, da ist es vielleicht auch ein Thema, ist es Fluch oder Segen, und was das jetzt, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet, dass wir relativ wenig BGH-Rechtsprechung im Vergaberecht haben. Wir haben gesagt, es gibt zwei Instanzen. Theoretisch gibt es auch noch eine dritte Instanz, den BGH, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr schmal. Denn der BGH kann nur dann angerufen werden, wenn ein OLG von der OLG-Rechtsprechung anderer OLGs abweichen will. Und wir haben ja gerade schon gesagt, kein Fall ist wie der andere. Und meistens findet sich dann schon ein schöner argumentativer Ausweg, warum man jetzt gerade nicht genau anders entscheidet als das andere OLG, sondern man nur eine andere Konstellation hat und vielleicht eine andere Fallgestaltung entscheidet. Und dann stehen die Entscheidungen halt sehr oft nebeneinander. Und dass dann der BGH abschließend, in Anführungszeichen abschließend, auch das kann sich ja irgendwann ändern, eine Entscheidung trifft, kommt dann eben relativ selten vor. Und deswegen bilden sich dann schon auch in gewisser Weise Cluster, wo ich weiß, ich muss vor allem gucken, was machen meine Vergabekammern in meinem örtlichen Gebiet, was machen meine OLGs oder jetzt in Bayern das Bayerische Oberste, und dann kann ich mich danach richten, weil wenn ich weiß, dort ist eine Spruchpraxis in einer Richtung, dann ist es auch nicht weiter schlimm, wenn drei OLGs in anderen Bundesländern vielleicht anders entscheiden. Aber ja, ich denke auch ein bisschen mehr Fluch an manchen Stellen, weil dadurch wird es halt sehr, sehr vielfältig, auch wenn Vielfalt sonst was Gutes ist.
Ich glaube, eins hast du gerade gesagt, was ganz wichtig ist, man sollte seine Vergabekammer gut kennen, man sollte wissen, was da so der Mainstream ist, was da so die üblichen Meinungen sind und dann hat man vielleicht schon ein kleines Stückchen auf dem Weg hin zu einer positiven Entscheidung geschafft. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.